Herzlich willkommen in der irakischen Wüste, wo wir mit unserem Sofa gefährlich unter Beschuss stehen. Passend zum Film Tödliches Kommando haben wir uns unsere Kampfanzüge geworfen und kämpfen an vorderster Front der Filmbesprechung. Der Mann mit dem Sniper hier, das ist Martin Narajek.
Hallo.
Christoph Perner ist heute auf Heimurlaub und Robert Krüger pellt sich gerade aus seinem Bombenentschärfungskittel.
Hi. Und der Kerl da drüben an der 50 Kaliber Maschinenkanone, das ist Stefan Giesberg.
Naja, wohl er, der letzte Woche wieder den Film richtig vorhergesagt hat, oder?
Hast du?
Ja.
Wahnsinn. Nicht schlecht. War aber auch kein übler Film, oder?
Tödliches Kommando, worum ging's?
Tödliches Kommando ist ein Kriegsfilm. Wir begleiten das Bombenentschärfungskommando der Kompanie Bravo. Die haben nur noch 30, 40 Tage, bis sie dann endlich wieder nach Hause dürfen. Und wir erleben einige dieser Tage mit, wie sie von Einsatz zu Einsatz geleitet werden und im Wesentlichen eben immer Sprengfallen und Bomben entschärfen müssen.
Genau. Und wie hat er uns gefallen?
Ich fand den super.
Sehr gut.
Ich fand ihn auch toll. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Gut, welchen Film haben wir noch gesehen?
Nee, aber man könnte es tatsächlich so kurz machen. Eigentlich ziemlich fantastisch.
Die Handlung ist eigentlich wirklich relativ schnell erzählt, aber trotzdem ist der Film länger als 2 Stunden.
Ja, der ist ewig.
Ja, 131 Minuten geht er.
Ja.
Wow. Und hat, was mir positiv aufgefallen ist, hat er sehr lange Szenen. Also wird nicht viel geschnitten oder es wird nicht viel zwischen den Szenen gesprungen, wie das in anderen Filmen üblich ist. Und er ist super spannend und ich fand, es ist so eine gewisse Spannung, wie ich sie zuletzt bei 24 erlebt habe, weil man einfach nie die Gewissheit hat, wird diese Person diese Szene überleben, und das macht den Film wirklich spannend.
Ja, das beginnt ja gleich in der Eröffnungsszene damit, dass...
Es kommt keine Titeleinblendung, keine Regie und sonst irgendwas.
Ja.
Das ist schwarz, es geht los, erstes Bild und sie sind sofort im Krieg.
Es ist sofort eine Bombe da und genau. Der Typ geht sofort drauf, der Erste. Also
darf man das sagen?
Das darf man sagen.
Es ist die erste Minute, also da hast du noch nicht viel von der Geschichte verraten. Wobei Geschichte ist vielleicht auch schon fast das falsche Wort für den Film.
Ah! Oh! Der Martin wird gerade von der Katze angefallen.
Was zum Henker?
Ich habe hier gerade meine Füße ausgesucht und... Genau, greift den Stefan an.
So, der erste Typ ist draufgegangen.
Genau, Martin ist weg. Nee, was ich sagen wollte... Der Film hat eigentlich keine so richtige Geschichte. Wenn ich andere Kriegsfilme nehme, dann ist das immer so, wir verteidigen diesen Hügel und dann geht's die ganze Zeit um den Hügel und am Ende ist er entweder verteidigt oder nicht. Oder nimmst Black Hawk Down da, sie versuchen diese Piloten zu befreien und dann müssen sie irgendwie da rausgepaukt werden und der Film geht so lange, bis alle entweder tot oder in Sicherheit sind.
Ja, oder wir gehen in den Krieg, das heißt, wir machen erstmal 1,5 Stunden Ausbildung und haben dann irgendwie
sowas. Und hier ist es so, wir begleiten eigentlich wirklich nur diese Einheit bei ihren täglichen Einsätzen und davon gibt's 4, 5 Stück, weiß ich jetzt nicht genau die Zahl. Und die sind jeder für sich genommen wie so eine kleine Episode. Das ist der Auftrag, entschärft die Bombe da an der Kreuzung oder irgendwas. Und wenn die fertig ist, dann kommt der nächste. Aber es findet eigentlich keine übergreifende Geschichte statt, außer dass die Tage bis zur Ablösung runterzählen und man irgendwann dann soweit ist. Oder wenn man es halt nicht schafft, nicht so weit ist, dass man zurück kann.
Na, es ist auch so, dass es in dem Sinne eigentlich keine wirklichen Gefechte oder Schlachten gibt in diesem Film. Und wie man das erwarten würde von einem Kriegsfilm. Und ja
also diese Sniper-Szene
ja,
ist ja schon...
die schon. Aber es ist halt eben jetzt nicht wie in Black Hawk Down, dass da wild mit Maschinenpistolen dauernd hin und her geschossen wird, sondern die Spannung baut sich wirklich an den Bomben auf, finde ich.
Ja gut, das liegt halt an der Art der Einheit, die wir da begleiten. Aber ich finde, mit Black Hawk Down hat er schon sehr viele Vergleichspunkte. In Black Hawk Down geht es auch um so einen Krieg von einer, ich sag mal in Anführungszeichen, ordentlich strukturierten militärischen Macht mit klar erkennbaren Kombatantenstatus, dass man sagen kann, das sind die Soldaten, die haben die Uniform an, die laufen da rum, die sind die eine Partei. Aber die andere Partei ist anonym, das ist Guerillakrieg, die sind in die Zivilbevölkerung eingemischt und nicht klar zu erkennen, wer ist jetzt der Feind, wer ist nicht der Feind. Und das ist in Black Hawk Down in Somalia so gewesen, dass die Feinde quasi irgendwie in der Bevölkerung sind. Und das ist hier in dem Film auch so, man geht eine Bombe entschärfen und drumherum stehen 500 Passanten und einer davon hat möglicherweise irgendwie den Zünder zu der Bombe in der Hand beziehungsweise den Fernzündeknopf. Und erstmal ist irgendwie, man will die Zivilbevölkerung retten, indem man die Bombe entschärft, aber Teile dieser Zivilbevölkerung sind auch gleichzeitig der Feind, sowohl mein Feind als auch der Feind der restlichen Zivilbevölkerung, aber sie sind nicht zu erkennen und sie sprengen das dann unter Umständen in die Luft, wenn ich gerade dabei bin, dran rumzuschrauben. Das ist schon...
Ja, das ist krass gezeigt, diese Szenen, wenn die da auf die Bevölkerung losgehen, um die aus diesem Bombenradius rauszukriegen. Also die laufen dann auch darauf zu und verstehen ihn nicht. Manche wollen einfach nur freundlich mit dem Soldaten reden. Hey, wo kommst du her? Und ich kann auch ein bisschen Englisch und ich möchte mit dir reden. Aber man weiß nie, will er jetzt nur mit ihm reden? Oder will er ihm gleich ein Messer in den Bauch bohren?
Oder will er ihn ablenken? Oder will er ihn einfach nur ablenken? Genau. Ja. Und man merkt diese Paranoia, die Soldaten haben gegenüber den Zivilisten, weil eben das so schlecht einzuschätzen ist, was die machen. Und man kann aber auch die andere Seite verstehen, die vermutlich, wenn sie da in dem Fall nicht Englisch sprechen, einfach gar nicht wissen, was der da von mir will. Wobei es auch manchmal schon krass ist, ich meine, er hält ihm die Knarre ins Gesicht und sagt ihm, geh zurück, und der Typ geht weiter auf ihn zu. Also an der Stelle muss man sich schon fragen, ist die Sprache nicht universell genug, wenn ich dir ein Gewehr ins Gesicht halte, dass du dann einfach mal stehen bleibst, auch wenn, wenn du meine Sprache nicht verstehst, ja. Ja, das ist schon, da sind krasse Situationen drin, auch diese Situation, der eine entschärft die Bombe und der Rest muss ihn sichern dabei, und dann steht auf dem Dach einer und filmt mit einer Kamera. Da weißt du, als Soldat in dem Fall, und die Jungs wissen es auch, sagen es sogar in dem Film, der will mich bei YouTube reinstellen, ja, gleich gehe ich quasi mit der Bombe hier zusammen in die Luft und er hat das Video davon und das ist danach Propagandamaterial. Mhm. Und diese Bedrückung, die auf die Jungs einwirkt, die ist sehr spürbar in dem Film. Das ist fantastisch.
Man fiebert die ganze Zeit mit denen mit. Man kann sich so richtig in die einfühlen. Sehr beklemmend. Also ich fand es die ganze Zeit beklemmend. Auch man hatte in dem Film nie richtig Pause. Es war ja irgendwie eine Szene, die nächste. Und dann gab es mal einen Abend, wo sie sich besoffen haben. Und das war, fand ich, für den Zuschauer auch so, okay, jetzt können wir mal kurz durchatmen. Jetzt ist hier nur, sie sitzen zusammen, besaufen, reden dummes Zeug, machen sonst irgendwas. Ich kann mal kurz durchatmen.
Ja.
Und gleich geht's weiter. Und dann war es ja auch irgendwie 20 Szenen weiter. Zack, wieder Wüste, irgendwas.
Richtig. Aber das ist so eine Szene, in der man auch wirklich so auch die Motivation der einzelnen Soldaten auch kennenlernt, warum sie das tun, was sie tun, also warum sie im Entschärfungskommando sind und diese Risiken eingeht. Die ist eigentlich auch sehr wichtig für den Film. Denn sonst würde das Niveau, glaube ich, drunter leiden, wenn man wenig Hintergrund erfahren würde. Und den erfährt man in diesen Szenen.
Ja.
Ja, schon.
Ja, aber also mir ging es da wirklich so, dass ich endlich mal wieder durchatmen konnte. Ich hatte irgendwie die erste Hälfte vom Film nur den Eindruck, dass ich überhaupt nicht richtig atmen konnte, dass ich immer nur flach atmen musste, weil es echt so zack, 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 eine Szene nach der anderen.
Der Film verbreitet zwar am Anfang mal so mit diesem, weil dann macht er das Holz von seinem Fenster weg und der andere redet ihm dann so, da kommen die Splitter nicht so gut durch, wenn wir hier Mörserfeuer nachts haben. Also theoretisch hätte auch in diesen Szenen eine Bedrohung bestanden, aber man empfindet es trotzdem als calm down, jetzt ist kurz Pause Szene, das stimmt schon.
Ja, ja. Ja, und auch da ist auch alles andere beruhigt. Und weiterer Punkt in dem Film, wie sie ihn gemacht haben, ist die Wackelkamera, die
ja.
sie extrem viel einsetzen. In den Szenen ist sie dann ruhig.
Ja.
Also fast Stativ. Es ist so wahrscheinlich ein Schwebestativ oder so. Sie bewegt sich immer noch ein bisschen, aber sie ist halt nicht mehr fest. Aber in den Kriegsszenen ist es halt ganz schlimm, Wackelkamera. Und in jedem anderen Film oder in vielen anderen Filmen würde ich jetzt richtig schimpfen, weil ich das sehr ärgerlich finde normalerweise. Aber hier ist es echt gut eingesetzt. Also es kommt eben das rüber. Krieg ist nicht scharf und stabil. Es ist einfach.
Das fällt gar nicht so auf. Also ich finde, dadurch, dass sie da wirklich die Wackelkamera benutzen, ist der Zuschauer so dicht dran am Geschehen. Also es ist fast dokumentarisch, wie du da mit drin hängst in diesen Szenen und kriegst ja auch wirklich dieses beklemmende Gefühl. Aber es fällt nicht störend auf, das Wackeln. Du nimmst es einfach, also mich hat es zu keiner Zeit, irgendwie ist es mir störend aufgefallen.
Die Bildsprache ist ohnehin fantastisch. Also gleich in der Eröffnungsszene, wo diese Bombe hochgeht, diese Druckwelle ist so visuell, wenn es den, da sieht man so ein Autowrack und in dem Augenblick, wo das, wo die Bombe explodiert, schüttelt es von diesem Autowrack so die losen Rostteile ab. In Super Slow Motion. Das ist so fantastisch gemacht.
Das ist echt toll.
Und wie es den Boden erschüttert und diese Schotter-Kies-Menge, die da am Boden liegt, so hochspringt. Und es ist eine Druckwelle, die man hört und die man sehen kann. Also die irgendwie visualisiert worden ist. Das ist toll.
Also es ist ein Film, der auf jeden Fall fürs Kino auch gut ist, aufgrund auch dieser Toneffekte.
Ja.
Also ich glaube, auf einem kleinen Fernseher wirkt er nicht so.
Nee, da muss schon Bass und ein bisschen Druck dahinter, das stimmt schon.
Wie dreht man sowas? Gerade, dass der Boden sich so bewegt, ist nicht echt krass. Also diese Szene.
Bist du nicht unser Special Effects Mann?
Ich würde vermuten, dass du es.
Aber nicht mit CGI haben die es gemacht.
Nee, ich würde vermuten, dass du es tatsächlich mit einer Sprengung drehst. Musst du was verbuddeln und musst unter der Erde was sprengen, dann springt der Sand hoch, das müsste schon gehen.
Sollen wir das nachher, wenn wir hier fertig sind, probieren wir
das mal aus. Das probieren wir hier unten im Hof nachher mal aus.
Ja. Guck mal, dass man zwei Bäume fällt und dann schauen wir, dass er die ein bisschen sprengen kann. Mich erinnerte der Film zwischenzeitlich immer wieder an so diese Vietnam-Filme. Also so auch Einheit zieht los, muss zusammenhalten, unsichtbarer Feind, der dauernd angreift, du weißt nicht, von wo die kommen. Also
ja.
Es war wieder mal, die Amerikaner müssen über einen, naja, noch nicht, aber bald verlorenen Krieg hinwegkommen. Und jetzt drehen wir Filme, damit wir da besser hinwegkommen.
Ja, aus der Sicht ist es sicher diese, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses unsichtbare Feind. Das ist sicherlich da in Somalia so gewesen, das ist im Irak so und das ist auch in Vietnam nicht viel anders gewesen. Da, wenn du die Leute halt irgendwie von den Zivilisten nicht unterscheiden kannst oder wenn die sich halt darunter mischen und das dann...
Genau.
Das ist vermixt.
Ja. Aber dennoch. Also von der Stimmung her war das halt wirklich. Ich habe jetzt nicht so viele Vietnam-Filme gesehen, aber ich habe mich so stark daran erinnert gefühlt, an diese Truppe und an alles. Das kam mir extrem so vor.
Ich weiß nicht, ob du da an einen bestimmten Film denkst, aber ich habe jetzt auch nicht so viele Vietnam-Filme gesehen, aber ich finde, das ist einfach. Vielleicht auch, weil die Zeit. Dazwischen auch die Art und Weise, wie man solche Filme dreht, sicherlich auch viel verändert hat. Also ist es in dem Sinn nicht unbedingt vergleichbar, würde ich sagen. Also es ist schon ein anderer Film von, also was die Bildsprache angeht und auch vielleicht ist die Handlung leicht ähnlich. Also dass es eben um die Begleitung von irgendeinem Team geht oder von Soldaten, aber die Bildsprache ist eine komplett andere.
Das meine ich nicht. Ich meine eher so die Stimmung, die rüberkommt. Ja. Also dieses Gefühl, was man hat, wenn man diesen Soldaten da bei ihrem täglichen Erleben und Leben folgt, das kam mir eben extrem der gleichen Stimmung wie die Vietnam-Filme, die ich gesehen habe, vor.
Ja, wobei ich es in Erinnerung habe, dass in den Vietnam-Filmen, also was hier in diesem Film wird zum Beispiel, wenn jemand stirbt, das wird gar nicht so stark beachtet. Also klar sind die Leute traurig und aber das wird nicht so theatralisch dargestellt wie in den vergangenen Filmen, dass sie da wirklich dann irgendwie so auf ihren Ego-Trip gehen dann erstmal und irgendwo sich durch den Dschungel kämpfen, was weiß ich, 1000 Liegestütze machen, wie das so in den Filmen der 80er Jahre dann immer gemacht wurde. Also ja, das ist schon, es wird anders umgegangen.
Das ist richtig. Also was sagt ihr zu der Charakterentwicklung der Hauptfigur? Also muss man vielleicht zu sagen, der Kerl ist so ein, ich glaube auch ein bisschen so drehbuchtechnisch überdrehte Figur. Das ist vielleicht auch mein einziger Kritikpunkt, dass er an der Stelle nicht so richtig realistisch ist. Der Kerl verzichtet dann einfach mal in seinem ersten Einsatz direkt freiwillig auf diesen Entschärfungsroboter und sagt, nö, da gehe ich so hin. Und zieht sich diesen.
Das ist Quatsch.
Also, ja, das sind so die Szenen, wo ich dann dachte, okay, das ist
aber eben das ist der. Auch das ist wieder so eine Szene, die man in einem Vietnam-Film dann hat, wo auch so ein Überdrehter irgendwas ist, der dann Rambo-stilmäßig allein in den Dschungel rennt.
Ja.
Also, das sind so diese ganzen kleinen Punkte, wo ich immer wieder dachte, Mensch, das ist ja wie in Such den Beliebigen aus.
Ja.
Aber der Typ war cool. Also.
Ja.
Die Charakterentwicklung. Also, wie er anfangs war, naja.
Ja, das musste halt als Ausgangssituation wahrscheinlich für das Drehbuch so her, damit er sich so entwickeln kann, wie er es im Laufe des Films
tut. Also er wirkt sehr unsympathisch am Anfang und wird erst wirklich sehr, sehr langsam dem Zuschauer nahegebracht.
Ja, aber das wiederum fand ich gut gemacht.
Ja,
super, gerade wie er in dieser, die sind ja dann in der einen Szene unter Sniperbeschuss und wehren sich da und sitzen in so einem Loch oder was das ist.
Ja, das finde ich zum Beispiel sehr albern an der Stelle, dass sie zum Beispiel die Position nicht wechseln. aus militärischer Sicht völliger Blödsinn. Du hast da eine Sniperstelle und dann wird der Typ, der am Snipergewehr liegt, erschossen. Und jemand anders geht hin und behält die gleiche Stellung bei. Ja? Legt sich genau an dieselbe Stelle, wo der andere Sniper, der gegnerische, schon genau weiß, wie da der Wind steht und wie er schießen muss, damit er ihn gleich nochmal trifft. Und macht er dann aber nicht. Also
ja, gut, aber die Charakterentwicklung von ihm sieht man ja an der Stelle ganz toll. Der ist ja irgendwie vorher so das Arschloch und da wird er sehr sensibel und sehr...
Ja, und er hilft auch diesem sagen wir mal, psychisch labilen Mitglied seiner Squads, ja. Dem greift er gut unter die Arme in dem Fall. Ja, er lässt ihn zwar...
Beiden Leuten von seinem Squad hilft er unheimlich, einfach nur durch kleinste Kleinigkeiten.
Er fühlt sich gut in das Team ein. Also, während er vorher der Einzelkämpfer war und immer viel allein gemacht hat und selbst seinem Team, das ihn ja eigentlich beschützen soll, Rauchbomben in den Weg wirft, damit die eben nicht sehen können, was er tut, ja, fängt er da an, wirklich auch die Leute zu unterstützen und sich auch unterstützen zu lassen.
In der Szene ist auch der einzige Star drin, den ich ausmachen konnte in dem Film, nämlich Ralph Fiennes, wie auch immer man den Kerl ausspricht. Mhm. Ansonsten, also er spielt diesen Anführer dieses kleinen Undercover-Squads, das wir da treffen.
Hast du den erkannt, Martin?
Nee, hab ich nicht erkannt. Ich hab die aus Lost erkannt.
Ich bin kein Serienmensch. Wenn da Serienstars drin waren, verbuche ich das für mich unter Nicht-Stars.
Gibt es Serienstars?
Ja, das ist die Frage, die ich damit stellen wollte. Ist das
nicht ein Widerspruch? Naja, egal.
Also wie gesagt, was ich sagen wollte, ist, der Film hat für mich zumindest bis auf Ralph Fiennes keine wiedererkennbaren Gesichter gehabt. Und gerade das hat es sehr einfach gemacht, erstmal auf alle offen zuzugehen und dann niemanden als den Helden zu sehen. Das ist toll gewesen.
Genau, man wusste nicht, wer sicher überleben wird. Also sonst ist ja so, okay, ist da, gut, der wird wahrscheinlich überleben. Aber hier...
Oder er stirbt extrem theatralisch. Und dann
Wie gesagt, das macht halt eben einen Großteil der Spannung aus, weil du halt eben nicht die Gewissheit hast, Star wird überleben, auf jeden Fall.
Wie bei 24 auch, da kann ja jeder auch sterben.
Genau, weil... Du hast halt permanent diesen Spannungsbogen so, du weißt nicht, wird er diese Szene wirklich überstehen oder nicht. Ja? Und du hast halt einfach auch Leute, die zack, kommt irgendwo eine Kugel an und ist tot und dann ist er aus dem Film raus. Ja?
Weil manche Szenen auch makaber lustig sind. Ne? Also die dürfen wir jetzt wahrscheinlich nicht spoilern, aber ich sag jetzt mal so als Stichwort den Psychologen in die Runde. Es sind ein paar Szenen drin, wo man, es ist todtraurig und ernst in dem Fall, aber man kann sich das Lachen nicht verkneifen an der Stelle.
Weil es eben so dramatisch ist.
Ja.
Also man kann nicht anders damit umgehen.
Konnte ich nicht lachen eigentlich.
Vielleicht war es auch nur, weil man es schon erwartet hat oder weil wir es halt im Zehner-Kino gesehen haben, wo immer
schon
alles...
Durch die Kameraführung kriegst du es, weißt du schon, was passiert. Das ist das Einzige, wo die Kameraführung wirklich verrät, was passiert.
Das stimmt. Das hat mich an der Szene geärgert.
Die machen so eine Zoomfahrt und du weißt genau, was passiert.
Und einen Sprung auch. Und die Kamerabilder, wie sie eingestellt werden, ist wirklich so, dass du genau weißt, alles klar. Und zwei Sekunden bevor das passiert, ist dir klar, was passieren wird.
Ja. Sneak-tauglich war aber nicht eigentlich.
Nicht unbedingt, nein.
Nee, es war eine ziemliche Unruhe im Kino. Es hat mich auch phasenweise ein bisschen geärgert. Ich habe auch irgendwo Leute sagen, ein scheiß Film, das ist nicht zu Ende und so.
Ich habe auch von anderen Seiten gehört, dass die den nicht so gut fanden. Also... Es ist halt ein.
Ich fand das auch so. Ja, aber ich fand die Filme, mir ist es dann auch immer nach zwei Stunden war er mir dann schlichtweg auch zu lang in der Nacht. Ja, ich hätte ihn gern zu einer anderen Uhrzeit mal gesehen.
Ich war noch wach genug.
Mich hat er wach gemacht. Also das war echt schön aufgeweckt.
Dann sollten wir das mal in Punkte gießen, oder?
Ja, ich gebe 9.
Da schließen wir ja. 9 Punkte.
10 hätte es gegeben, aber das sage ich jetzt nicht.
Mehr drin gewesen.
Wenn er in New York gespielt hätte.
Wenn es in New York gespielt
hätte. Ich habe jetzt zwar...
Das wäre irgendwie unpassend.
Auf meinem Zettel habe ich zwar eigentlich 8 Punkte stehen, aber ich möchte dennoch jetzt, weil wir so drüber geredet haben, schon klar geworden, es ist eigentlich ein 9-Punkte-Film, ja. Und ich
jetzt, wo wir ihn dir erklärt haben, verstehst du?
Ja, genau.
Genau, okay. Also mit 3x9 Punkte. Wir waren uns, glaube ich, selten so einig.
Ja.
Oder
es war einfach ein toller Film. Also,
ja.
Aber ohne dass er Spaß gemacht hat.
Also, nee, Spaß macht er eigentlich keinen. Also es ist sehr spannend und man hat eigentlich nicht irgendwie... Es ist nicht der Film, in den man, glaube ich, mit seiner Freundin reingehen sollte, wenn man einen romantischen Abend verbringen will.
Sicher nicht.
Obwohl der Film von einer Frau gemacht wurde.
Ja.
Ja, jetzt kannst du wieder deinen Lieblingsfilm erwähnen.
Nee, wenn ich nicht.
Okay. Also, Leute, spul zurück, dann wisst ihr Bescheid.
Nee, letzte Ausgabe.
Ja, meine ich doch.
Ja.
Zurückspulen mit so Skip-Taste.
Ach so.
Ja. Haben ja, die Leute haben ja alle unsere Folgen auf ihrem iPod. Ja. Die sehen wir der Tatsache ins Auge.
Ja, ja. Ist einfach
und,
so.
Ja. Ja. Und da kann man einfach zurückskippen.
Ja.
Ja. Ist ja nicht wie bei dir, dass du alle unsere Folgen sofort löschst, wenn sie rauskommen.
Ich höre sie ja nicht mal. Ich finde es unerträglich, euer Geschwätz anhören.
Gut. Ja. Auch noch was anderes gesehen?
Ja, ich habe Face-Off geschaut.
Worum geht's denn da?
Ist das mit diesem Scientology-Onkel?
Tom Cruise? Nein.
Nein, der andere. Der Dicke.
Travolta hier.
Hier, richtig.
John, sind die nicht alle bei Scientology?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich tun wir jetzt ganz vielen Unrecht. Aber John Travolta ist, glaube ich, sicher bei Scientology.
Ja, ja, der und hat doch da irgendwie sein Kind nicht behandeln lassen. Ja, egal, das ist ein anderes Thema.
Ist jetzt auch wurscht.
Ja,
und wer da ist der andere noch?
Nick Cage, also Nicolas Cage.
Der ist aber kein Scientologe.
Ich glaube nicht.
Nee.
Ich weiß es nicht.
Oh, dünnes Eis.
Dünnes Eis.
Dünnes Eis.
Also jedenfalls Nicolas Cage und...
Ja,
und John Travolta.
Genau, der eine ist Gangster, der böse, böse Gangster, und der andere ist der Cop, der Gute.
Nicolas Cage ist der Cop, würde ich mal vermuten.
Nicolas Cage ist der Gangster.
Oh, verdammt! Ich war mir so sicher.
Und John Travolta ist der Cop. Aber die tauschen irgendwie nach der Hälfte des Films ihre Gesichter. Also so die neue chirurgische irgendwas. Und dann können sie...
Freiwillig, oder?
Ja, also der... John Travolta nimmt das Gesicht von Nicolas Cage an, der im Koma liegt und wahrscheinlich eigentlich nicht mehr aufwacht, um den Bruder von Nicolas Cage zu befragen, wo die böse Bombe ist. Damit der sieht dann halt so aus wie Nick Cage. Und
weil sie das andere, das Travolta-Gesicht nicht quasi in Müll schmeißen wollten, transferieren sie es praktischerweise gleich mal auf den Koma-Patienten.
Sie lassen es irgendwie in so einer Suppe schwimmen und der Koma-Patient holt sich dann.
Ah, so.
Also er wacht dann auf. Ein sehr spannender Film, muss ich sagen. Es sind ein paar fiese Plotlücken drin. Sie sagen, Achtung, es sind noch 6 Tage und dann siehst du die Countdown-Uhr und da steht 200 irgendwas Stunden und 3 Tage sind 72 Stunden und irgendwie das stimmt alles nicht. Und es sind ein paar so Dinge, wo du denkst so, nee, Moment, das stimmt ja alles nicht. Es sind auch einige ärgerliche Anschlussfehler und Schnittfehler drin. Irgendwie er schlägt die Tür zu, Schnitt, er schlägt die Tür zu und so. Also wirklich so dumme Sachen, die einem im Schnitt auffallen müssen. Aber sonst ist es ein toller Film und ich bin ja jetzt nicht so der große Nicolas Cage-Fan und bin auch der Ansicht, dass er jetzt nicht der herausragendste unter den Schauspielern ist. Aber in dem Film ist er richtig gut, weil er spielt ja dann irgendwann die Rolle, die vorher John Travolta gespielt hat. Mit allen Gesten und Überlegungen und allem und muss aber so tun, als sei er der andere.
Ja, das heißt, er muss also quasi so die üblichen...
Er muss so sein, als wie Travolta, der versucht, Cage zu sein.
Ja,
weil er dann in diese, er geht dann auch irgendwie zu seinen alten Gangstern und so, aber es ist ja immer der, also so kompliziert, und das spielen beide wirklich gut. Und gerade eben Nicolas Cage, der sonst irgendwie 2 Gesichtsausdrücke hat und rennt oder schreit, ist hier.
Es ist aber eigentlich Sylvester Stallone, der immer nur rennt und schreit. Aber der macht das gleichzeitig. Ja.
Sylvester Stallone, rennt und schreit gleichzeitig.
Ja, genau.
Ja, nee, der kann nur entweder rennen oder schreien.
Okay.
Aber ich muss sagen, das ist echt toll, deren schauspielerische Leistung. Und gerade eben diese kleinen Gesten, man muss halt am Anfang ein bisschen darauf achten, was die jeweils die Charaktere tun, wenn sie normal sind, irgendwie sich an bestimmten Stellen ins Gesicht fassen. Es gibt auch so ein paar Sachen, die sie dann extra einbauen, wo man das deutlich sieht, dass sie das immer wieder machen und so. Ja. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, die sie voneinander abgeschaut haben und dann kopieren, das ist toll. Also wirklich ein schöner Film. Am Schluss gibt es ein bisschen lange Action-Sequenz. John Hughes, der Regisseur.
Okay, das sagt alles.
Ja, dann ist irgendwie eine Verfolgungsjagd, dann ist noch eine Bootsverfolgungsjagd, dann noch am Rand und dann noch da und da noch da. Ah, es geht einfach auch kürzer, weil okay, am Ende kriegt er ihn oder er kriegt ihn nicht, wie auch immer, aber es ist irgendwie ersichtlich, wie es dann ausgehen muss. Hm. Und dann ziehen wir das einfach nur noch in die Länge durch... durch Action-Szenen. Und das muss nicht sein.
Wie lange geht der Film?
Ah, ich glaube auch über 2 Stunden, 130 Minuten oder so. Also,
Also ich habe den mal irgendwann vor Ewigkeiten gesehen, kann mich kaum noch erinnern, außer so an das Grundgerüst der Story. Und ich habe ihn nicht so gut in Erinnerung. Aber vielleicht sollte ich ihn nochmal gucken.
vielleicht schau ihn mal und achte speziell eben auf diese beiden Charaktere und wie sie spielen.
Ich lief ja auch schon mehrfach im Fernsehen. Also mich hat er nicht interessiert, weil dieses Thema Gesichtertausch finde ich nicht so ganz interessant. Aber vielleicht gucke ich mir jetzt doch nochmal an.
Ich habe ihn auch immer, wenn er im Fernsehen gelaufen ist, habe ich immer weggeschaltet, weil ich das nicht sehen wollte. Und ich wollte auch nicht sehen, wie er dann nach Hause kommt zu seiner Frau und die erkennt ihn nicht, beziehungsweise sieht halt sieht halt das Gesicht von ihrem Ehemann und das ist eigentlich der Gangster und andersrum. Und das waren halt Szenen, die ich eigentlich nicht sehen wollte, aber...
Hat er diesen Untertitel Film. Im Körper meines Feindes?
Ja, das ist Körper des Feindes.
Ja, genau. Feindes. Ja, im Körper des Feindes. Mhm.
Ja.
Hast du da eine Punktzahl zu?
7.
Okay. Also, solider DVD-Abend.
Ja, also, macht Freude.
Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, tauschen wir auch unsere Gesichter und werden dann mit neuen Gesichtern nächste Woche wieder zu euch sprechen. Mit einem.
Das heißt, ich muss nächste Woche den gleichen
neuen Film sehen, den du
sonst von dir gibst?
Nein. Und werden ganz bestimmt Brothers Bloom sehen.
Was ist das denn? Das,
ihr das seht. Das ist eine Romantikkomödie.
Mit Penelope Cruz.
Cruz. Ich bin eher für was völlig stumpe, tumpe Action und deshalb tippe ich, das, was hier auf der Rückseite dieses Zettels steht: Elite Squad.
Da steht aber ein Kriegsfilm, oder?
Da steht ich Black Ops. Keine Ahnung.
Du hast keine Ahnung, was ich nicht
ich informiert habe. Nein, ich habe das angeklickt und habe gedacht, das steht da.
Elite Squad, das ist bestimmt.
Das klingt, da stand Action, habe ich gedacht.
Das knallt.
Wir müssen mal wieder so tumbe Action haben, die nicht so eine Geschichte, eine ernste Geschichte erzählt, wie das, was wir jetzt gesehen haben. Und wieder sowas wie der Einsatz oder so. Sinnloses Draufgeknatter.
Genau. Und am Ende gewinnt.
Gewinnen die Guten. Die Amis quasi.
Ja.
So.
Ich tippe auf Unter Strom. Wir hatten so lange keine deutsche Produktion mehr.
Christus?
Ja.
Okay. Und was ist da Unter Strom?
Harald Krasnitzer in. Also könnte ganz gut werden, aber man weiß es nicht.
Warten wir es ab. Schon morgen, wenn ihr das hört, wissen wir mehr.
Genau. Jetzt könnt ihr langsam euren Podcast ausschalten.
Podcast-Empfangsgerät.
Ja, ein Eintopf oder sonst irgendwas.
iPodcast-Gerät.
Es gibt auch andere Firmen, die wunderbare MP3-Abspielgeräte.
Aber die bezahlen uns kein Geld dafür.
Stimmt, die bezahlen uns kein Geld.
Also die zahlen uns Geld, wieso habe ich davon noch nie was gesehen?
Weil
mir hier was.
Ja, die haben gesagt, wir dürfen es dir nicht überweisen.
Ach so.
Ja.
Also dann viele Grüße an Apple und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Für einen Quatsch. Dass du jetzt auch nochmal die Marke nennen musst.
Doch, bist du im Fokus.
Ja.
Ja, aber du hast aber auch dafür einen Film. Irgendwann drückt sie auf ihren Auslöser, rennt auf mich zu und greift mich an.
Ja, kannst davon ausgehen. Das sieht so aus, als ob das gleich passiert.
Das ist irgendwie vielleicht sind sogar hier beim Podcast in realen Gefahren ausgesetzt.
Das kann man so sagen. Das, was du da machst, ist aber auch geradezu gefahrensuchend. Der Angriff kommt dann irgendwann mitten in der Sendung.
Katze im Gesicht.
Es ist egal, man muss das Schleichen trotzdem.
Jetzt wahrgemacht, ich hab dich angegriffen.
So.
Ich bin nochmal glimpflich aus.
Gut.
Schön, dass der Martin die Katze noch gegen uns aufgebracht hat, bevor wir anfangen aufzunehmen.
Guter Plan.